Deutschlandfunk. Hintergrund.
50 Jahre Nelkenrevolution. Wie Portugal zur Demokratie wurde. Von Franka Welz.
Um ein Haar hätte Paulo de Carvalho die Nelkenrevolution verschlafen. In den frühen Morgenstunden des 25. April 1974 stolpert der Mann, mit dem sie beginnt, aus einem Café. Während ein Freund ihn durch das nächtliche Lissabon nach Hause fährt, ahnt der damals 27-jährige Sänger nicht, dass er wenige Stunden später in Freiheit aufwachen wird und seine Musik eine wichtige Rolle dabei spielt.
Portanto, eu no outro dia fui acordado com uma pessoa a bater-me à porta à uma hora da tarde.
Am nächsten Tag hämmerte jemand an meine Tür und weckte mich, gegen 1 Uhr nachmittags. So war mein Leben damals, spät ins Bett, spät aufstehen. Und sie sagten, es gäbe eine Revolution, alle sind draußen. Und ich meinte, sag mir nur, ist es gut oder schlecht, also noch weiter nach rechts. Das wissen wir noch nicht. Okay, dann lass mich weiterschlafen, sagte ich. Nein, Quatsch, ich bin sofort raus auf die Straße.
Nach einigen Stunden wird klar, Premierminister Marcelo Caetano, der 1968 die Regierungsgeschäfte von Diktator Salazar übernommen hatte, hat aufgegeben. Die Gruppe, zumeist junger Offiziere, die das Regime nicht länger stützen wollten und sich damit auch gegen ihre eigenen Kommandeure stellten, hatte es gestürzt.
Foi uma alegria grande. Sobretudo, como é que eu vos vou dizer? Pelo desconhecido, porque nós estávamos.
Es war eine riesige Freude. Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Freude über das Unbekannte. Denn die meisten von uns begannen erst jetzt wirklich zu lernen, was Demokratie ist. Und so waren diese ersten Tage wie ein Wunder. Unheimlich schön.
Aqueles primeiros dias foi uma ilusão grande, foi muito bonito.
Während der Diktatur gehörte Paulo de Carvalho nicht zur Gruppe der politischen Sänger. Im Jahr der Revolution vertritt er Portugal sogar Anfang April beim Grand Prix Eurovision de la Chanson in Brighton. Wirklich niemandem schwant, dass sein harmlos klingendes Liebeslied wenige Wochen später Geschichte schreiben würde. In der Nacht vom 24. auf den 25. April.
Faltam 5 minutos para as 23 horas. O Paulo de Carvalho com o Eurofestival 74. E depois do adeus.
Um 22.55 Uhr läuft der populäre Song im Radio, wie so oft in diesen Tagen. Doch dieses Mal dient Paulo de Carvalhos E Depois do Adeus, auf Deutsch nach dem Abschied, als Geheimsignal für die Verschwörer in Portugals Kasernen. Alles läuft nach Plan, haltet euch bereit. Ein unverfängliches Signal, erinnert sich Vasco Lourenço. Heute 81 Jahre alt und Präsident der Vereinigung 25. April. Damals einer der Mitverschwörer.
Das war damals ein sehr bekanntes Lied. Es hat also keinen Verdacht erregt, wenn es noch einmal gespielt wurde. Und es wurde dann noch viel populärer, weil es als Signal für die Militäraktion am 25. April verwendet wurde.
Mais popular por ter sido usada como senha na ação militar do 25 de abril.
Bei seinem Eurovisionsauftritt in Anzug und Krawatte hatte Paulo de Carvalho noch gewirkt wie der perfekte Schwiegersohn und plötzlich ist er ein Held der Revolution. Während der ersten Tage in Freiheit feiern die Menschen ihn ausgelassen, zum Beispiel am 1. Mai.
Ich war nie bei den 1. Mai-Feierlichkeiten, weil sie verboten waren. Aber dieser 1. Mai nach dem 25. April, oh Mann. Und dann, als sie herausfanden, dass ich dieses Lied gesungen hatte, das geholfen hatte. Mann, auf der Straße, es gab niemanden, der mir nicht eine Nelke geben wollte. Ich konnte sie kaum in meinen Armen halten. Keine Ahnung, was ich mit den Blumen gemacht habe, aber ich habe sie bestimmt nicht mit nach Hause genommen. Ich habe sie wohl auch jemandem geschenkt. So begannen wir, das portugiesische Volk, zu leben. Rasant. 48 Jahre lang kannten wir nichts anderes. Und wir wollten schnell aufholen. Vielleicht sogar zu schnell.
E Depois do Adeus war das erste Geheimsignal an die Verschwörer. Zur Hymne der Revolution wird dann aber ein anderes Lied. Das zweite und entscheidende Signal für die Streitkräfte geht am 25. April um 20 Minuten nach Mitternacht über den Äther.
Grândola, Vila Morena, Terra da Fraternidade, O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade.
Grândola, braune Stadt, Heimat der Brüderlichkeit, in dir, o Stadt, hat das Volk das Sagen.
Grândola, Vila Morena.
Das Lied heißt Grândola Vila Morena. Der Liedermacher José Afonso ist ein ausgewiesener Regimekritiker. Er wurde mehrmals von der politischen Polizei PIDE verhaftet. Seine Worte im Radio ließen aufhorchen. José Afonso, den sie in Portugal auch liebevoll Zeca Afonso nennen, stand für eine neue Generation von Musikern, erinnert sich Luis Farinha, der Historiker und ehemalige Direktor des Aljube-Museums für Widerstand und Freiheit in Lissabon. Und für eine neue Art von Musik.
Protestmusik. Namen wie Adriano, Zeca und Mario tauchten auf. Aber auch Sergio Godinho, José Mario Branco und so weiter. Eine sehr starke und interessante Generation. José Mario Branco war hier im Aljube inhaftiert, bevor er nach Paris ging.
Zeca Afonso hatte Teile seiner Kindheit und Jugend in Portugals afrikanischen Kolonien verbracht und später als Lehrer in Mosambik den Widerstand gegen das portugiesische Kolonialregime miterlebt. Das hat ihn geprägt. Der Kolonialkrieg war auch der Hauptgrund für den Militärputsch, erzählt der damalige Mitverschwörer Vasco Lourenço. Ihnen sei es vor allem darum gegangen, eine politische Lösung für den Konflikt zu finden.
Der Krieg tobte an drei Fronten. In Angola seit 1961, also seit 13 Jahren. In Guinea seit 1963, also 11 Jahre. Und in Mosambik seit 1964, also 10 Jahre. Und die permanenten Stabsoffiziere begannen zu argumentieren, dass es notwendig sei, eine politische Lösung für den Krieg zu finden. Denn Kriege lassen sich nicht militärisch lösen.
Hunderttausende junger Portugiesen wurden in diesen aus Sicht vieler sinnlosen Krieg geschickt. Viele kehrten nicht lebend zurück. José Mario Branco, der wegen politischer Aktivitäten als Student auch schon in Portugal im Gefängnis gesessen hatte, floh 1963 nach Frankreich, um dem Militärdienst im Kolonialkrieg zu entgehen. Musik als politische Ausdrucksform entdeckte er erst im französischen Exil, erinnert sich sein Sohn Pedro Branco.
Er erzählte oft diese Geschichte, dass er kein Sänger war, als er in Frankreich ankam. Er verspürte schnell den Drang, sich mit portugiesischen Dichtern und Künstlern zu beschäftigen, weil er so weit weg war, um seine Leute zu fühlen. Und dann hat ein Cousin meiner Mutter zufällig eine Gitarre bei uns vergessen und er fing an zu spielen. Mein Vater war ein Sänger, der seine Lieder wie eine Waffe benutzt hat.
Von nun an schreibt José Mario Branco also politische Lieder, singt darüber, wie die Zeiten sich ändern und damit auch der Wille der Menschen. Und er produziert die Musik anderer, denn seine Botschaften gegen die Diktatur verbreiten sich. Andere portugiesische Protestsänger kommen zu ihm nach Paris, auch Zeca Afonso. Er nimmt dort mit José Mario Branco Grândola Vila Morena auf. Für die Verschwörer des 25. Aprils war klar, auf Paulo de Carvalhos unverdächtigen Hit E Depois do Adeus als erstes Geheimsignal musste das Lied eines der Protestsänger als endgültiges Startsignal für die Militäraktion folgen. Ursprünglich hatten sie ein anderes Lied von Zeca Afonso im Sinn, erzählt Vasco Lourenço. Aber die Zensur hatte es verboten.
Und das Lied Grândola Vila Morena war nicht verboten und wurde deshalb ausgewählt. Es bedeutete, dass es von nun an kein Zurück mehr gab. Alles läuft gut. Schaut also nicht zurück. Jetzt müssen wir vorwärts gehen.
Dass das Lied nicht verboten war, grenzt an ein Wunder. Denn im Estado Novo herrschte eine strenge Zensur, erklärt Historiker Luis Farinha im Aljube-Museum Widerstand und Freiheit in Lissabon.
Zum Beispiel in der Kultur. Wir hatten keine Möglichkeit zu sehen, was im restlichen Europa gemacht wurde, zu lesen, was im Rest der Welt gemacht wurde und sogar unseren Künstlern zuzuhören, die sie für gefährlich hielten. Eine sehr starke Zensur, die den Menschen den Zugang zur Kultur verwehrt hat.
Die Zensurbeamten des Estado Novo waren fleißig, aber oft nicht besonders gut darin, zwischen den Zeilen zu lesen. Pedro Branco sagt, die Zensur habe vor allem nach Schlüsselwörtern gesucht und subtilere politische Botschaften oft übersehen.
Wenn es nicht wörtlich das Wort Freiheit oder was auch immer enthielt, dann schien es nicht darum zu gehen. Viele Lieder und Texte und sogar Literatur entgingen den Zensoren, weil die dumm waren. Und das ist nicht nur ein Vorteil, denn wenn dumme Leute Macht haben, ist das gefährlich. Es ist gefährlich, weil dumme Menschen unberechenbar sind.
Zensur, Repression, Verhaftungen. Für die Kinder der Revolution, wie Anna Matusch-Fernandes, Jahrgang 1982, ist das unvorstellbar. Auch bekannt unter ihrem Künstlernamen Capicua, gilt sie als Pionierin des portugiesischen Raps. In Porto geboren, wächst sie in den 80er Jahren mit den Liedern der Sänger des Widerstands auf und hält vieles zunächst für ganz normale Kinderlieder, bis ihr Vater ihr verrät, dass die Texte verschlüsselte Botschaften enthielten.
E só quando meu pai me explicou que aquelas letras não queriam dizer literalmente aquilo que estava escrito, mas que tinha uma mensagem.
Für mich als Kind war das, als wären sie plötzlich zu Superhelden geworden.
Zu Superhelden und Vorbildern, erzählt sie im Garten eines Cafés in ihrer Heimatstadt Porto.
Wenn die Generation damals den Mut hatte, Dinge anzusprechen, selbst wenn das politische Verfolgung und Exil zur Folge hatte, dann denke ich, dass es heute schon fast meine Pflicht ist, das Mikrofon als Lautsprecher für meine Anliegen zu nutzen.
Welcher Tradition Capicua dabei folgt, zeigt ihr Song Que Força é Essa Amiga, welche Kraft diese Freundin ist. Ich sehe dich den ganzen Tag arbeiten, die Stadt der Männer säubern, für die Liebe oder wenig Geld, bis deine jungen Hände alt sind. Mögliche Ähnlichkeiten mit einem Klassiker aus den 70ern sind kein Zufall. Capicuas Song ist ein feministisches Remake von Sergio Godinhos Que Força é Essa über die Nöte der Arbeiterklasse. Capicua geht es darum, wie die Werte und die Geschichte des 25. April fortgeschrieben werden. Sie befürchtet einen Rückschritt. Afonso Branco geht es ähnlich. Der 19-Jährige ist buchstäblich ein Enkel der Revolution, nämlich der jüngste Enkelsohn von José Mario Branco, der erst im Exil zum Protestsänger wurde.
Ich bin meinem Großvater in gewisser Hinsicht sehr ähnlich. Auch ich sehe die Musik als Ausdrucksmittel und ich spüre auch ein großes Unbehagen in mir, das ich über die Musik gut ausdrücken kann.
Insbesondere der rasante Aufstieg der rechtsextremen Partei Chega, auf Deutsch Es reicht, beschäftige ihn sehr, sagt Afonso.
Letztes Jahr kam ich mal verärgert aus einer Klasse raus, weil wir offenbar immer erst einen gemeinsamen Feind brauchen und es erst sehr, sehr ernst und sehr, sehr dunkel werden muss, bis wir wirklich verstehen, was gerade passiert. Ich muss das nicht erleben. Für mich muss es gar nicht erst so weit kommen. Und es sollte auch nicht nötig sein. Es sollte nicht nötig sein, zu diesem Punkt zu gelangen, diesen Feind zu schaffen. Der Feind ist längst da.
Begriffe wie Feind liegen Julio Resende nicht. Den 41-jährigen Jazzpianisten zieht es eher auf die Seite von Gemeinsamkeit, Frieden und Liebe. Die Nelkenrevolution hat für ihn eine sehr persönliche, intime Bedeutung. Auch deshalb hat er ihr ein ganzes Album gewidmet, Sons of Revolution, Kinder der Revolution.
Ich wollte mostrar um pouco da minha história pessoal.
Ich wollte etwas von meiner persönlichen Geschichte zeigen, was sie mit der Geschichte Portugals zu tun hat und den Menschen damit sagen, dass es sehr schöne Dinge gibt, die aus Vereinigungen entstehen. Vereinigungen und Frieden schaffen einen schönen bunten Mix, der es wert ist, gefeiert zu werden.
Julio Resende bringt unterschiedliche Elemente zusammen, nimmt große Umwälzungen wie die Nelkenrevolution oder den Kolonialkrieg im heutigen Guinea-Bissau, Mosambik und Angola und übersetzt das Große ins Kleine, beleuchtet, was das für einzelne Schicksale bedeutet hat, was auseinandergerissen wurde, aber auch, was zueinander fand.
Foi a guerra colonial.
Es war der Kolonialkrieg, der praktisch auch zum Ende der Diktatur beitrug. Es war der Überdruss am Tod im Kolonialkrieg, am Tod und an der Schande im Kolonialkrieg. Das liegt auch in meiner Familie. Ein Teil meiner Familie ist angolanisch und das Ende des Krieges hat in Portugal viele Fragen aufgeworfen und vieles in Bewegung gebracht und daraus bin ich hervorgegangen.
Nach der Nelkenrevolution mussten Hunderttausende 1975 einstige portugiesische Kolonien wie Angola in Richtung Portugal verlassen. Fast alle waren Teil der weißen Minderheit im zerbröckelnden Kolonialreich, aber eben nur fast alle.
Mein Vater war schwarz, aber weil er teilweise von Portugiesen abstammte, war er dort in Lebensgefahr. Obwohl er schwarz war und selbst aus Angola stammte und dort als Kind angolanischer Eltern geboren war, brachte ihn die Tatsache, dass er von Portugiesen abstammte, in Lebensgefahr und zwang ihn, alles zurückzulassen und zu fliehen.
Menschen wie Júlio Rezendes Vater werden in Portugal etwas euphemistisch retornados genannt. Rückkehrer. Der Begriff ist mindestens irreführend, denn wie er waren die meisten der sogenannten Rückkehrer Hals über Kopf geflohen und hatten sich in einem für sie fremden Land wiedergefunden, das sie bestenfalls vom Hörensagen kannten, viele von ihnen mittellos und zutiefst verunsichert. Darauf zielt Júlio Rezende jedoch nicht ab. Er blickt weiter und gibt der Synthese, die in den Folgejahren stattfand, einen Klang. Menschen aus den Ex-Kolonien, die gleichzeitig Portugiesen und Afrikaner seien, die beides in sich vereinen. Das sehnsuchtsvoll ätherische Stück Anagramma, die Retornados lieben zwei Länder, bringt dies auf den Punkt. Andere mögen spalten wollen, Júlio Rezende will verbinden. Das Ergebnis ein neues Genre, Fado Jazz. Musikalische Einflüsse, die ihn sein Leben lang begleitet und geformt haben, fließen zusammen mit seiner Biografie.
Es gibt einen gemeinsamen Ursprung zwischen Afrika und mir. Jazz ist die Musik, die ich spiele, und Fado ist die Musik aus Portugal. Es war ein organischer Prozess, mit Liebe, mit Feinfühligkeit für alle Seiten gemacht. Für den Fado und für den Jazz und offensichtlich Afrika.
Als Protestmusiker ist Júlio Rezende nicht bekannt. Aber ein halbes Jahrhundert nach der Nelkenrevolution ist die rechtsextreme Partei Chega drittstärkste Kraft im portugiesischen Parlament und die öffentliche Debatte zusehend von Rohheit und Missklängen geprägt. Errungenschaften der vergangenen Jahrzehnte stehen womöglich irgendwann wieder auf dem Spiel.
Es gibt immer noch Gründe zu kämpfen, viele, und um weiterhin Protestmusik zu machen. Ich mag das Wort Protest. Musik, um zu kritisieren, Musik, um zum Nachdenken anzuregen, Musik, um die öffentliche Ordnung zu stören. Aber im guten Sinne. Es gibt Dinge, die überdacht werden müssen. Und in diesem Sinne bleibt Musik eine gute Möglichkeit, die Seele und das Denken anzuregen, etwas ins Rollen zu bringen.
Das damalige Ringen um die Seele des Landes mag ein gutes Ende genommen haben. Der friedliche Militärputsch am 25. April 1974 eröffnete Portugal den Weg in die Demokratie. Aber es dürfte nicht das letzte Ringen gewesen sein. Doch auch heute treten Menschen mit ihrer Musik für eine Zukunft in Frieden und Freiheit und Demokratie ein. Unter ihnen Capicua, Afonso Branco, Júlio Rezende und viele andere. In ihrem Wirken klingt das ihrer Vorgänger nach als stetes Echo der Nelkenrevolution.
Das war der Hintergrund. 50 Jahre Nelkenrevolution. Wie Portugal zur Demokratie wurde. Von Franka Welz. Redaktion Friederik Rother.